1, ab Vers 35. Johannes Kapitel 1, ab Vers 35. Und zwar, wie schon am Anfang hier auch mit erwähnt wurde, da geht es darum, Jesus möchte uns einladen. Möchte uns einladen, ihn kennenzulernen. Und das ist eine Begebenheit, wo Jesus seine ersten Jünger ruft. Und mich begeistert eigentlich das Johannesevangelium oder wie Johannes allgemein das schreibt, seine Sichtweise. Und hier, lass uns das gemeinsam mal lesen. Johannes 1, Abvers 35. Am folgenden Tag stand Johannes, das heißt Johannes der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Das ist eine Begebenheit nach Jesu Taufe. Jesus hat sich taufen lassen und da hat Johannes auf Jesus hingewiesen, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und hier am nächsten Tag steht Johannes wieder da und zwei seiner Jünger mit ihm. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging. Es war jetzt die Situation, Jesus ging wieder vorbei. Sprach er, der Johannes, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter den Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit der Bibeltext. Jesus ruft seine Jünger. Die ersten Jünger, die hat Jesus aktiv nicht gerufen, sondern Johannes, der Täufer, der seine Jünger hatte, der macht einen Hinweis auf Jesus. Er sagt, das Lamm Gottes. Diese zwei Jünger, die ihm nachgefolgt sind, es waren suchende Jünger. Sie haben gehört von dem Messias, der kommen sollte. Und dann haben sie diesen Johannes kennengelernt und sie haben verstanden, da ist etwas, da muss etwas sein. Und Johannes hat ihnen auch viele Dinge erklärt und er hat ihnen mit Sicherheit gesagt, ich bin nicht der Messias, aber ich bin der Wegbereiter. Und so haben sie bei ihm gewartet, bis dieser Messias auftaucht. Und hier ist die Situation und Johannes sagt hier, das Lamm Gottes. Und diese zwei Jünger wissen ganz genau, was jetzt zu tun ist. Sie verlassen Johannes. Sie lassen ihn stehen und laufen diesem Mann hinterher. Habt ihr schon mal so ein Gefühl gehabt, dass euch jemand immer verfolgt? Dass euch jemand immer nachläuft? Das merkt man, ne? Wenn, okay, das ist immer derselbe, immer. Und Jesus merkt auch, er wird verfolgt. Jemand läuft ihm hinterher. Der dreht sich um und stellt eine interessante Frage. Was würdet ihr fragen, wenn euch jemand hinterherläuft? Wer bist du? Was willst du? Warum verfolgst du mich? Jesus stellt eine interessante Frage. Und die heißt, was sucht ihr? Jesus kannte, er wusste, wer ihm nachfolgt. Und seine Frage war, was sucht ihr bei mir? Und noch interessanter finde ich die Gegenfrage, die die Jünger stellen. Sie sagen, wo wohnst du? Ich weiß nicht, ob das eine Schockantwort war, weil Jesus sie erwischt hatte, oder weiß ich nicht. Aber ich denke, in dieser Frage steckt viel tieferer Sinn. Wollten sie wissen, wo Jesus schläft? Wollten sie wissen, wo er das nächste Mal frühstücken wird? Das glaube ich nicht. Sie antworteten, was sie suchen. Und zwar, sie wollten wissen, wo Jesus zu finden ist. Wo wohnst du? Wo bist du zu finden? Wo kann man dich erreichen? Wie und wo können wir mit dir in Gemeinschaft treten? Diese Frage war sehr tiefgründig. Die wollten nicht wissen, wo sein Bett steht. Und Jesus sagt, kommt. Und seht. Kommt und seht, wo ihr mich erleben könnt. Jesus lädt hier seine Jünger ein, ihn zu erleben. Nicht zu schauen, wo er gerade mal sein Kopfkissen hat. Er sagt, kommt und seht, erlebt mich. Und diese Jünger blieben dort. Die Nachfolge kommt nicht mit einem Befehl. Die Nachfolge Jesu erfolgt durch eine Einladung. Jesus lädt jeden Menschen zur Nachfolge ein. Er zwingt keinen. Er bringt niemanden dazu bei, ihm zu folgen, sondern er sagt, komm, ich lade dich ein, mich zu erleben. Und diese Jünger, die haben diese Einladung angenommen. Sie blieben den ganzen Tag da. Sie haben Jesus erlebt. Und Andreas, der hier beschrieben wird, das war ein ganz, ganz stiller, in sich zurückgekehrter Kerl. Er war keiner, der nach vorne prischt oder irgendwie Initiativen ergreift, sondern wir erleben den Andreas in den Evangelien als einen zurückhaltenden Menschen. Aber er hat eine wunderbare Eigenschaft gehabt. Er hat Menschen an die Hand genommen und sie zu Jesus gebracht. Und wir erleben jetzt hier auch gleich in der ersten, seine erste Reaktion auf Jesus. Die war die, der läuft zu seinem Bruder. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den gefunden, auf den wir warten. Wir wollten den Messias erleben, kennenlernen. Und er weiß ganz genau, sein Bruder muss ihn kennenlernen. Und sein Bruder ist kein anderer als der bekannteste Jünger Jesu, Petrus. Simon genannt. Und dieser Simon, das ist ein total das Gegenstück von Andreas. Das ist ein Mann, der dir mit dem Kopf durch die Wand läuft. Das ist ein Mann, auf den du dich überhaupt nicht verlassen kannst. Heute schreit er ja für dich, morgen sagt er, nee, brauche ich nicht. Und interessant, die Begegnung, die er jetzt mit Jesus erlebt. Und Jesus sieht diesen Petrus auf sich zukommen und er spricht ihn mit Namen an. Vielleicht hat Andreas auch schon gesagt, dass er einen Bruder hat, der Simon, ich bringe ihn unbedingt vorbei. Und er sieht Petrus auf sich zukommen und sagt, du bist Simon. Okay, den Namen hat er schon mal gehört vielleicht. Jonas Sohn. Was bedeutet das? Dass Jesus ihn beim Vaternamen nennt. Er sagt, dadurch, ich kenne dich. Jesus gibt Petrus ganz klar und deutlich zu verstehen, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, aus welchem Haus du bist. Ich weiß, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich weiß, dass du einmal voller Emotionen bist und einmal total daneben. Ich weiß, was in dir steckt. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Und er sagt, du sollst Kephas heißen. Das heißt, ich weiß, wer du bist und ich möchte dich verändern. Ich werde dich verändern. Ich werde dich zu einem bodenständigen, festen Felsen machen, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Ich möchte dich, der du unbeständig bist, auf den man sich überhaupt nicht verlassen kann. Also mit so einem Menschen geht man nicht in den Krieg, weil du weißt ganz genau, der wird dich liegen lassen. Aber Jesus sagt, ich möchte dich zu dem machen, dass du für die anderen eine Stütze bist, dass man sich auf dich verlassen kann. Ich möchte dich verändern. Das ist etwas Wunderbares. Und Jesus lädt heute jeden Menschen ein. Zur Nachfolge wird jeder gerufen, egal wer du bist. Und Jesus kennt dich ganz, ganz genau in deinem Herzen. Er weiß ganz genau, dass er sich für dich schon damals entschieden hat, als es dich noch gar nicht gab. Bevor Jesus noch auf diese Erde kam, hat er sich für dich schon entschieden. Egal wie du bist. Er wusste von deinem Versagen. Er weiß deine Fehltritte. Aber er hat gesagt, ich komme. Ich habe mich für dich entschieden. Ich rufe dich zur Nachfolge. Und ich werde dich verändern. Ich werde meine Kraft in dir, in deiner Schwachheit, mächtig machen. Das ist Jesus. Jesus ruft zur Nachfolge und er gibt diesem Petrus, diesem unbeständigen Menschen, eine Zuversicht, eine Hoffnung auf eine Veränderung. Natürlich braucht es eine Zeit und natürlich braucht es den Heiligen Geist. Weil nicht die Ausbildung, nicht diese 3 Jahre haben Petrus verändert, sondern Jesus selbst, sein Geist, hat ihn verändert. Und wir erleben dann diese großartigen, das großartige Wirken, das Petrus auch durch den Heiligen Geist hatte, die größte Predigt, wo 5000 Mann zum Glauben kommen und die Gemeinde, die ständig wächst, die Unterweisung. Und überall, wo Petrus war, wurde dann eine Gemeinde gegründet. In Jerusalem, in Samaria und für die Heiden. Petrus war immer der Schlüsselpunkt, um das Tor zu öffnen für das Evangelium, für die Menschen. Und Jesus ruft ihn. Jesus liebt auch andere Menschen und dann kommen wir zu dem nächsten Jünger, das ist der Philippus. Philippus ist der erste Jünger, den Jesus direkt ruft. Wir lesen hier, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus. Er findet ihn. Er geht aktiv auf ihn zu und er sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Was war Philippus für ein Mensch? Können wir das rausfinden in diesem Text? Das lesen wir etwas später. Und zwar, als Philippus sich aufmacht, seinen Freund zu suchen. Und er kommt zu Nathanael und spricht, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und die Propheten. Er kennt sich in der Schrift aus. Der Philippus ist einer, der ist ein Analytiker. Der glaubt mit dem Kopf. Erst wenn alles passt, wenn seine Berechnung stimmt, dann kann er einen Schlussstrich ziehen und sagen, hier meine Unterschrift. Die lege ich, meine Hand lege ich drauf. Aber er muss es erstmal prüfen. Und Jesus hat ihn gerufen und er hat ihn geprüft. Ich weiß nicht, wie lange er da gebraucht hat, aber er hat mit der Schrift das verglichen. Er sagt hier, Mose hat im Gesetz geschrieben, so Jesus, passt, 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 zack. Die Propheten haben geschrieben, zack, 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 durchgerechnet, passt, kann ich annehmen, dafür halte ich meine Hand hin. Und erst dann geht er und ruft seinen Freund. Es ist ein Analytiker, aber auch solche Menschen möchte Jesus rufen. Es ist in Ordnung. Jesus sagt, es ist in Ordnung, wenn du mich prüfst. Er sagt, nimm und prüfe mich. Und es heißt, komm, streite mit mir. Gott sagt, Gott macht es uns möglich, dass wir ihn an seinem Wort festnageln können. Und sagen, hier, schau mal, das steht, das steht, das steht, das steht. Passt das oder passt das nicht? Er wird sagen, du wirst, wenn du mich vergleichst mit meinem Wort, wirst du zu einem Ergebnis kommen. Ich lasse mich darauf ein. Und so ruft Jesus diesen Philippus. Er sagt, ich möchte auch ihn in meinem Team haben. Und dieser Philippus, der kann auch nichts anderes. Er erlebt, er sieht und er denkt immer, ich habe noch meinen Freund. Der muss unbedingt zu Jesus. Das ist eine sehr wunderbare Eigenschaft von diesen beiden Jüngern, Andreas und Philippus. Sie denken in erster Linie, sie haben Jesus selber kennengelernt und dann sagen sie, ich kenne noch einen. Ich kenne noch einen. Ich muss ehrlich zugeben, als ich mich bekehrt habe, hatte ich riesengroße Freude. Ich habe diese Freude mit meinen Freunden, mit meiner Familie geteilt, aber es waren alles gläubige Menschen. Ich bin leider nicht hingegangen, um meinen Klassenkameraden zu sagen, du, ich habe jemanden kennengelernt, der mein Leben verändert hat. Leider nicht, aber diese Jünger, die machen das. Die haben ein Herz für die Menschen, die Jesus brauchen. Und für mich sind sie beide ein Vorbild. Und hier in diesem geht dieser Freund, sucht seinen, den Nathanael, und jetzt erklärt er ihm, du, wir haben den gefunden. Ich habe die Berechnung gemacht. Schau mal, hier sind die Bücher aufgeschlagen. Die ganze Bilanz und Buchhaltung und alles drum und dran. Er hat ihm gesagt, hier passt, passt alles. Fertig. Dem müssen wir nachfolgen. Und er erklärt, du, Jesus, der Sohn von Josef. Und bei Nathanael waren die Augen schon, die glühten schon, oh, begeistert. Jesus, Sohn Josefs aus Nazareth. Puh, das Feuer weg. Wer war Nathanael? Nathanael war ein Skeptiker. Der hat niemanden getraut. Wenn er sich selbst nicht überzeugt hatte, hat er keinem vertraut. Und darum hat die Berechnung von Philippus ihn gar nicht mehr interessiert. Weil er hat gehört, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Fertig. Der Messias kann nicht aus Nazareth kommen. Und damit alles durchgestrichen. Kennen wir solche Leute? Ja? Ich denke, wir genüge. Ne? Du bist mit einem, erklärst ihm, zeigst ihm ein Argument, zweites Argument, alles, alles wunderbar. Ne? Und dann kommt, aber ich habe gehört, aber. Und wisst ihr, lohnt es sich, diesen Menschen etwas zu beweisen? Philippus zeigt hier, das ist eigentlich eine verschwendete Zeit. Philippus könnte hier seine Bilanzen alles aufschlagen, mit ihm stundenlang diskutieren und ihm zeigen, hier steht und das und hier und jenes. Er könnte Tage damit verbringen. Weil er hat das analysiert, er ist davon überzeugt. Seine Rechnung ging auf. Mathematisch alles richtig. 2 plus 2 ist 4. Aber man könnte ja davon ausgehen, dass es 3 ist, oder? Man könnte ja sagen, jemand hat uns einen Flausel ins Ohr gelegt. Aber, es gibt immer ein Aber. Und es ist leider so, manchmal verbringen wir Christen zu viel Zeit mit solchen Skeptikern, um ihnen Gott zu beweisen und ihnen Jesus zu beweisen. Und Philippus zeigt uns einen anderen Weg, wie man damit umgehen kann. Ihn hat gar nicht interessiert, ob der jetzt seiner Bilanz glaubt oder nicht. Er sagt ganz einfach, komm und überzeug dich selbst. Wenn du mit jemandem diskutierst, ob es einen Gott gibt oder nicht, wir dürfen sagen, hier, das ist sein Wort. Überzeug dich selbst. Nimm und mach selbst die Erfahrung damit. Denn alles andere, was ich dir sagen werde, wird dir nicht helfen. Du wirst immer ein Aber finden. Aber wenn du selbst Gott erlebst, Jesus erlebst, wirst du selbst davon überzeugt sein. Und dann kannst du dich entscheiden. Und darum sagt Philippus hier, mich juckt es nicht, ob du ein Aber hast oder nicht. Komm und sieh selbst. Das ist etwas Großartiges. Jesus lädt auch solch einen Nathanael ein. Und dieser Nathanael, der hat keine Argumente mehr. Er geht und folgt Philippus zu Jesus und die kommen. Und was erlebt dieser Nathanael, als er sich entschieden hat, sich selbst davon zu überzeugen? Jesus sieht ihn und spricht ihn mit dem Namen an. Ein wahrhaftiger Israelit. Es ist interessant, dass Jesus diesen Ausdruck macht. Und ich glaube, dass Jesus das auch so meinte. Jesus hat niemals etwas ironisch gemeint. Wenn Jesus etwas gesagt hatte, so hat er es auch gemeint. Und wenn er zu ihm spricht, siehe, wahrhaftig ein Israelit. Er sah in das Herz von Nathanael und er sah, dass er nach dem Gesetz leben wollte. Er wollte das erfüllen, was Gott für die Israeliten vorbereitet hat. Für ihn war es wichtig, auch das zu leben, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und in ihm ist kein Falsch. Er hat es ernst gemeint, wenn er gesagt hatte, wir müssen uns dran halten, wir müssen das prüfen. Und wenn selbst aus Nazareth nichts Gutes kommt, er meint es ernst. In seinem Herzen war keine Heuchelei drin. Und dann, als Nathanael das hört und sagt, woher kennst du mich? Woher weißt du, dass in meinem Herzen ich es ernst meine? Dass ich ein ehrlicher Mensch bin? Und Jesus sagt, bevor der Philippus dich rief, sah ich dich unterm Feigenbaum. Und er sagt, boah. Was hat er denn unter dem Feigenbaum gemacht? Das interessiert die Christenheit schon seit jeher. Und interessant ist, dass keiner herausgefunden hat, was da war. Manch einer sagt, er betete. Manch anderer hat gesagt, er sündigte. Es gibt so viele Theorien darüber, aber es gibt keine Antwort drauf. Wissen wir nicht. Das weiß, wusste nur Jesus und der Nathanael, was der da getrieben hat. Aber das spielt auch keine Rolle. Das spielt für uns keine Rolle, was er da getan hat. Wichtig, er hat verstanden, dass Jesus ihn in seinem Herzen kannte. Er wusste, wer er war. Und er wusste, dass er es ehrlich meint. Und er wusste wahrscheinlich vielleicht, dass er mit Gott gerungen hat. Und Gott vielleicht gesagt hat, ey, wie kann das in meinem Leben sein? Wissen wir nicht, was da war. Aber als Jesus das sagt, er sagt, mein Herr und mein König. Du bist der König von Israel. Das bedeutet, er hat die Herrschaft Jesu angenommen. Er hat Jesus als seinen Herrscher angenommen. Das bedeutet, ein Herrscher, ein Untertan, bedeutet, ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich bin abhängig von dir. Ich bin komplett von dir abhängig. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich mache nicht das, was ich will, sondern das, was du mir sagst. Und jeden Morgen komme ich zu dir und sage, was soll ich tun? Welchen Auftrag hast du heute für mich? Nicht das, was ich heute machen möchte. Nicht, dass ich heute an den Strand gehen möchte. Sondern nein, da gehe ich in die Stadt und verteile ein Traktat, ein Kinderbibel oder sonst irgendwas. Warum? Weil du das möchtest. Und dann möchtest du, dass ich mal irgendwo hingehe und mich mit jemandem unterhalte, weil dieser Mensch ganz alleine ist. Dann bringe ich jemanden eine Mahlzeit, weil er krank ist und sich selbst nicht versorgen kann. Weil es das ist, was du möchtest. Einen König, einen Herrn zu haben, bedeutet, komplett abhängig zu sein. Und das erkennt Nathanael. Er sagt, du bist es. Und schaut mal, welch eine wundervolle Verheißung dieser Nathanael bekommt. Er sagt, weil du das glaubst, sollst du noch mehr sehen. Und zwar, was sollte er sehen? Er sollte sehen, wie sich der Himmel öffnet, wo die Engel hoch und runter steigen, über den Sohn des Menschen. Kennen wir dieses Bild aus dem Alten Testament? Weiß noch jemand, wo das vorkommt? Da gab es einen jungen Mann, der seinen Bruder betrogen hatte, seinen Vater betrogen hatte und dann auf der Flucht war. Und Gott hat ihm gezeigt, ich bin bei dir. Über dir öffne ich meinen Himmel. Das war Jakob. Als er auf dem Stein geschlafen hat, hat Gott ihm gezeigt. Er hat dieses Bild gezeigt. Und jetzt kriegt Nathanael die gleiche Offenbarung. Und wisst ihr warum? Weil derjenige, der Jesus annimmt, der Jesus als seinen König, als seinen Herrscher in sein Leben reinlässt, der in der Abhängigkeit von Jesus lebt, über ihm öffnet sich der Himmel. Weil der Himmel war verschlossen. Für die Menschen war der Himmel verschlossen, bis Jesus gekommen ist. Die Gemeinschaft mit Gott war nicht möglich. Selbst im Tempel hat Gott nicht direkt mit den Menschen gesprochen. Aber durch Jesus Christus, er sagt, wenn du mich als König und Herrscher annimmst, so öffnet sich der Himmel über dir und du siehst diese Verbindung. Du hast die Verbindung. Engel hoch und runter steigen bedeutet, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen hat. Und das ist nur möglich durch Jesus Christus. Und Jesus Christus lädt dich heute ein, dass der Himmel über dir sich öffnet. Und du diese Gemeinschaft mit Gott erlebst. Dass du den Himmel offen siehst. Und wie die Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können wir heute sehen. Heute haben wir den Zugang. Heute im Gebet waren wir in Verbindung mit dem Himmel, mit unserem Vater, mit unserem Jesus Christus. Das ist das, was Jesus meinte. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und Gott selbst wird in Gemeinschaft mit den Menschen stehen. Und Jesus lädt dich heute zur Nachfolge ein. Egal wer du bist, ob du der Andreas bist, ob du der Petrus bist, ob du der Philippus bist, der alles berechnen muss, oder der zweifelnde Nathanael, der immer ein Aber hat. Jesus ruft dich heute auf. Er sagt, nimm meine Königsherrschaft an. Und du wirst etwas erleben, du wirst mich erleben. Und er sagt, komm und sieh. Jesus sagt heute, komm und sieh, erlebe mich. Erfahre, wo ich zu finden bin, wo Menschen mich finden können. Und heute zeigt er das in seiner Gemeinde. Er sagt, ich bin mitten unter den Menschen in seiner Gemeinde, in meiner Gemeinde. Dort, wo meine Kinder zusammenkommen, da bin ich unter ihnen. Und da kannst du mich auch erleben. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir die Gemeinschaft der Gemeinde nicht unterschätzen. Weil die Gemeinde ist die Braut Christi. Die Gemeinde ist der Ort, wo der Mensch Gott erlebt. Und darum baut Jesus seine Gemeinde. Und er lädt jeden dazu ein, ihn zu erleben in seiner Gemeinde. Und er sagt heute, komm und sieh. Amen.